Jona Kassettendienst. Sie hören eine Sendung, die der Evangeliumsrundfunk ausgestrahlt hat.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Vom Evangeliumsrundfunk empfangen Sie ein halbstündiges Programm, das unter dem Thema steht: Mein Name ist Jona. Eckart zu Nieden aus Wetzlar verfasste und spricht nun das heutige Hörbild in unserer Reihe über Gestalten aus der Bibel.
Mein Name ist Jona, der Sohn Amittais. Ja, schmunzeln Sie nur, Jona, da denkt doch jeder gleich an einen Walfisch. Damit muss ich mich wohl abfinden, dass, solange es Menschen auf der Erde gibt, mein Name mit diesem großen Meeresbewohner in Verbindung gebracht wird. Dass mein ehrenwerter Name einmal auf den Rummelplätzen bestimmte Schaubuden ziert, in denen man einen künstlich präparierten Wal ausstellt, hätte ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen. Viel lieber wäre ich als vollmächtiger Prophet in die Geschichte eingegangen. Viel lieber hätte ich gehabt, dass die Nachwelt sozusagen innerlich den Hut zieht und vor Ehrfurcht erschauert, wenn sie meinen Namen hört. Aber damit ist es ja nun nichts. Ich bin nun mal nicht als Held in die Geschichtsschreibung aufgenommen worden, der Ungeheuer bezwingt, sondern als ein Feigling, der vom Ungeheuer verschlungen wurde. Der zudem noch ungehorsam war, der floh, anstatt... Aber ich will nicht vorgreifen. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, wenn Sie meine Geschichte gehört haben. Nur das wollte ich noch sagen. Es muss wohl so sein, dass man nicht beides kann. Seine Bequemlichkeit pflegen, seine Angst nachgeben, seine Wunschvorstellungen verwirklichen und dann aber auch Großes leisten, ein Gotteskämpfer sein, der Geschichte macht und auch noch von der Nachwelt geehrt werden. Ich hatte mich für das Erstere entschieden, also wird wohl auch mein Name immer mit einem leichten Schmunzeln gehört werden. Jona wird immer der etwas verunglückte Gottesheld sein, die merkwürdige Figur, sozusagen eine komödiantische Gestalt inmitten der 12 kleinen und 3 großen und noch eine Menge unerwähnter Propheten. Ich bin nicht traurig, dass das so ist. Wenn auf mich kein Glanz fällt, dann fällt er vielleicht umso mehr auf Gott. Und darüber wäre ich glücklich. Zu rühmen ist nicht der ungehorsame Feigling Jona, sondern sein Herr, der trotz des Versagens seines Propheten mit ihm und durch ihn zum Ziel kommt. Ja, mit ihm und durch ihn. Erst musste er mich zurechtbringen, der heilige und liebende Gott, und dann durch mich die anderen. Es war zur Zeit Jerobeams des Zweiten von Israel. Unser Land erlebte eine Blüte, wie wir sie lange nicht gekannt hatten. Der König fragte allerdings nicht nach Gott, führte im Gegenteil das Volk immer weiter in die Sünde hinein. Meine Kollegen, wenn ich sie so nennen darf, Amos und Hosea, predigten dann auch eindrücklich gegen Götzendienst und Streben nach Reichtum und Macht. Das nahm man ihnen übel. Ich hatte es da wesentlich besser. Mich beauftragte Gott, nur positive Dinge zu sagen. Ich kündigte an, dass Jerobeam das ganze Gebiet von der syrischen Landschaft Hamat bis ans Tote Meer zurückerobern würde. Das geschah auch. Sowas ist immer angenehm. Siegesnachrichten zu bringen ist eine durchaus erfreuliche Art von Verkündigungsdienst, ein seliges Wandeln auf sonnigen Höhen sozusagen. Umso härter traf es mich, als Gott mir eines Tages den Befehl gab, nach Ninive zu gehen. Ich dachte erst, ich hätte mich verhört. Nach Ninive? Ausgerechnet in die Hauptstadt der Assyrer, der mordgierigen Heiden? Das durfte doch nicht wahr sein. Erst 3 Jahre war es her, dass die Assyrer unser Land militärisch bedroht hatten, unter Ahab und unter Jehu. Es waren Feinde des Gottesvolkes, da gab es nichts zu deuteln und nichts zu beschönigen. Ich hoffte, ich hätte mich verhört. Aber nein, der Befehl war klar und unmissverständlich. Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Ihre Bosheit, natürlich waren die Niniviten boshafte Leute. Warum vernichtete Gott sie dann nicht gleich? Warum sollte ich ihnen das Gericht unnötigerweise vorher ankündigen? Das war doch überflüssig und zudem gefährlich. Es gab nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie taten Buße, was allerdings sehr unwahrscheinlich war, dann würde Gott sich am Ende erbarmen und sie verschonen. Stellen Sie sich das einmal vor. Dieses abgöttische, militaristische Volk vor dem gerechten Gericht verschonen, nur weil sie sich plötzlich anders besannen. Das durfte doch niemals sein. Oder aber sie änderten ihr Leben nicht und das Gericht kam. Was aber nützte dann meine Predigt? Nein, der Auftrag war völlig sinnlos und lebensgefährlich dazu. Sowas konnte Gott mit mir nicht machen, mit mir nicht. Sollte sich dazu andere aussuchen? Was ging mich überhaupt die Heiden an? Wissen Sie, liebe Zuhörer, Gott ist sehr geduldig. Seine Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein, sagt eins ihrer Sprichworte. Er schlug nicht gleich zornig dazwischen, als ich mich weigerte, aber er hielt beharrlich an seinem Ziel fest. Mir wurde der Boden zu heiß. Ich konnte nicht ruhig in meinem Heimatort sitzen bleiben, an dem Gottes Auftrag mich erreicht hatte. Ich musste hier weg, wo mich jeder Stein und jeder Baum an den unerfüllten Befehl erinnerte, an den Gott, der immer noch wartete. Ich hielt diese Spannung nicht aus. Ich musste weg von hier in eine ganz andere Umgebung, wo man nicht immer von Gott redete, wo man mich auch nicht kannte, wo nicht jeder, der mir begegnete, vor dem bewährten Propheten ehrfürchtig den Hut zog und ihn damit nur beschämte. Weg, nur weg. Und möglichst nach Westen, entgegen der Richtung nach Ninive, weit nach Westen. Ich verließ meinen Heimatort Gad Hefer in der Nähe von Nazareth und ging hinunter ans Mittelmeer. In Jaffo hoffte ich, ein Schiff zu finden, das mich nach Westen mitnehmen konnte, möglichst bis nach Spanien. Und tatsächlich, ich fand ein Schiff, das gerade ablegen wollte und das ferne Tarsis zum Ziel hatte. Ich bezahlte meine Überfahrt und ging erleichtert an Bord. Aber ich hatte mich verrechnet. Als wenn Gott nicht auch auf dem Meer Herr wäre und in Tarsis und in Ninive und überall. Heute weiß ich das, nachdem ich ihn im Westen und im Osten erlebt habe, nachdem ich sein Wirken an Phönizien wie an Assyren gesehen habe. Damals aber war ich unwissend und eingebildet. Gott interessierte sich nur für Israel, dachte ich. Und was außerhalb von dessen Grenzen geschieht, das entzöge sich mehr oder weniger seinem Einflussbereich. Wie dumm, so zu denken. Und was für eine Beleidigung für den allmächtigen Gott. Ein gewaltiger Sturm kam auf, ich aber merkte nichts davon. Ich war so erleichtert nach den Spannungen der letzten Wochen, dass ich mich in meine Koje gelegt hatte und eingeschlafen war. Plötzlich weckte mich der Schiffseigentümer. Das Schiff drohe zu zerbrechen, schrie er, und jeder solle zu seinem Gott beten. Heiden sagten das, Ungläubige mussten mich zum Gebet auffordern, den Propheten des einzigen und allmächtigen Gottes. Ich merkte sofort die Gefahr, als ich aus der Koje stieg. Das Schiff schlingerte und stampfte heftig, die Balken und Planken ächzten. Ich stieg an Deck, längst waren die Segel gerefft und alle überflüssigen Geräte über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen. Überall hasteten aufgeregte Seeleute herum, andere beteten zu ihren Göttern. Die Wellen klatschten aufs Deck und untermalten mit ihrem Tösen das Heulen des Sturms und das Schreien der Menschen. Als die Angst und die Gefahr auf dem Höhepunkt war, wussten sie sich nicht mehr zu helfen. Sie beschlossen, das Los zu werfen, um auf diese Weise von ihren Göttern gezeigt zu bekommen, wer unter allen ein so großer Sünder sei, dass ihnen dieses Gericht treffen sollte. Den wollten sie den Meeresgöttern opfern, im Klartext über Bord werfen. Ich lächelte über diesen faulen Zauber, bis auf einmal alle von ihren Würfeln aufblickten und mich ansahen. Da erst fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Gott hatte den Sturm geschickt. Mir galt das. Mehr noch, er hatte sie sogar der Heiden bedient, um durch ihr Los zu zeigen, dass ich der Übeltäter war. Mir stockte der Atem. Blitzartig war die Erkenntnis da. Es war aus mit mir. Gott hatte mich eingeholt. Ich konnte ihm nicht entfliehen. Es hatte gar keinen Zweck, die Seeleute um Erbarmen zu bitten. Ich wusste ja, dass Gott nicht loslassen würde, bis ich meine Schuld gesühnt hatte. Ja, ich war schuldig. Ich, der Mann Gottes, hatte dem Herrn ins Gesicht abgesagt, als er mir befahl, den Gehorsam willentlich und wissentlich verweigert. Darauf konnte es nur eine Antwort geben, den Tod. Die Seeleute waren gar nicht so blutrünstig, wie ich mir das gedacht hatte. Statt mich in ihrer Angst sogleich über die Reling zu stoßen, damit ja der Sturm schnell aufhören sollte, fragten sie mich aus, woher ich käme, welchem Volk und welcher Religion ich angehörte, was mein Beruf sei und was ich denn Übles getan hätte. Wirklich rührend, wie sie sich mühten, das Unvermeidliche zu vermeiden. Ich gab bereitwillig Auskunft. Dass ich dem Gott diene, sagte ich, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat, und dass ich vor ihm floh. Vor Scham wäre ich am liebsten in den Decksplanken verschwunden, als sie mich verständnislos ansahen. Wie kann man denn vor dem Gott übers Meer fliehen, von dem man weiß, dass er das Meer gemacht hat? Wie kann man sich vor dem Gott im fernen Westen verstecken wollen, von dem man glaubt, dass er der Herr über die Enden der Erde ist? Sie hatten ja recht. Wie konnte ich nur? Alle Anstrengungen der gutwilligen Leute halfen nichts. Die waren immer hilfloser gegen das Wüten der aufgebrachten See. Aber warum das alles? Werft mich ins Meer, forderte ich sie auf. Warum sich noch länger scheuen vor dem Unvermeidlichen? Gott wollte es so, also gab es auch keinen anderen Weg. Es war erschütternd, wie diese Leute vor dem Letzten zurückschreckten. Als es aber gar nicht mehr zu vermeiden war, schickten sie sich an, mich ins Meer zu werfen. Vorher aber riefen sie noch meinen Gott an, Jahwe, den Gott Israels, dessen Macht sie soeben kennengelernt hatten. Und dann war es soweit. Ein Stoßgebet zum Himmel, ein Gebet um Vergebung, und dann hatte ich mit dem Leben abgeschlossen. Im hohen Bogen flog ich vom Schiff herunter, klatschte heftig auf das wild bewegte Wasser und versank in den Fluten. Was dann geschah, meine lieben Zuhörer, kann ich Ihnen gar nicht in Einzelheiten schildern. Genau weiß ich es selbst nicht. Mir schwanden die Sinne. Aber statt dass ich erstickte oder die Lungen voll Wasser zog, fühlte ich mich plötzlich von allen Seiten auf ganz merkwürdige Weise umschlossen. Ein dunkles, weiches Gefängnis war es, in dem ich mich plötzlich wiederfand. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass ich nicht gestorben war. Ich lebte. Aber wie lange noch? Offenbar hatte ein riesiges Meerestier mich verschlungen. Ich fand mich nicht zurecht, wusste kaum, wo oben und unten war. Aber ich hatte Luft zum Atmen. Ob Gott mich doch retten wollte? Ob dieses unheimliche Loch, in dem ich hier eingezwängt war, meine Rettung bedeuten sollte? Es ist seltsam, wie bei einem Menschen, der gerade noch bereit war zu sterben, der sein Leben abgeschlossen hatte, nun, als sich nur ein schwacher Hoffnungsschimmer zeigte, sofort wieder neuer Lebenswille aufkeimt. Mehr aus dem Urgrund meiner Seele als im vollen Bewusstsein schrie ich zu Gott. Nun, nachdem dieses Wunder geschehen war, wagte ich auf Gottes Gnade zu hoffen, dass er mich dem Leben wieder zurückgeben würde. Und zugleich hatte ich Angst. Die Angst, die ich beim Loswerfen, beim Kampf gegen den Sturm, beim Sturz über Bord kaum gehabt hatte, jetzt brach sie umso heftiger auf, hier in diesem finsteren und glitschigen Gefängnis. Wie lange ich in dem Leib dieses Meeresungeheuers war, zusammengekrümmt, bebend vor Angst, fast ohnmächtig durch Mangel an Atemluft, das erfuhr ich erst später. Da konnte ich dann zurückrechnen, dass ich am dritten Tag nach meinem Sturz ins Wasser wieder an Land kam. Während ich in dieser verzweifelten Lage war, kam es mir wie eine Ewigkeit vor, wie der Anfang einer Ewigkeit im Totenreich. Später habe ich mich mit anderen über das alles unterhalten. Manche haben versucht, es zu erklären und haben mich nach vielen Einzelheiten gefragt, aber mehr konnte und kann ich nicht sagen. Ob es wirklich so war, dass ich irgendwo in den Atemwegen des Tieres hängen blieb, denn eine Verdauung blieb mir erspart und auch erstickt bin ich nicht, und dass mich das Ungeheuer schließlich ausgehustet hat, weil ich es arg störte, ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Ich habe eine Erklärung, die viel einfacher ist. Gott hat dem Tier geboten, mich aufzufangen, mich in Landnähe zu transportieren und mich dort wieder auszuspucken. So einfach ist das. Als ich am Ufer recht unsanft wieder abgesetzt wurde und einigermaßen zu Kräften und Besinnung gekommen war, konnte ich nicht anders als Gott loben. Laut und anhaltend betete ich zu dem Allmächtigen, der sich mir in wunderbarer Weise offenbart hatte. Und allen, die es hören wollten, erzählte ich davon. Ja, und dann kam, was ich befürchtete, aber andererseits doch auch freudig erwartet hatte. Gott sprach wieder zu mir. Und was sagte er? Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Also doch. Gott wollte mich nicht tot auf dem Grund des Meeres haben, sondern lebend in Ninive. Darum hatte sein Gericht mich eingeholt. Nicht um mich zu strafen, sondern um mich zurückzubringen. Nun konnte ich ja wohl nicht anders. Nun musste ich mich in Ninive all dem aussetzen, was ich befürchtete. Aber nun bekam ich damit auch die Chance, wieder gut zu machen, was ich verdorben hatte. Ich machte mich also auf und zog nach Assyrien. Gegen die Hafenstadt Jaffo ist mein Heimatdorf ein erbärmliches Nest. Gemessen an Jerusalem aber, das ich einige Male gesehen habe, ist Jaffo mindestens genauso erbärmlich. Aber noch erbärmlicher ist Jerusalem gegen Ninive. Eine ungeheure Metropole vom Leben durchpulst, Handel, Künste und Militärwesen stehen in einer Blüte, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wie ein Trottel aus der vergessenen Provinz kam ich mir vor, als ich die schier endlosen Stadtmauern sah, die mächtigen mit glasierten Ziegeln bunt geschmückten Tore, die breiten Prachtstraßen mit unzähligen steinernen Figuren. Und dann vor allem die Menschen, die unvorstellbar vielen Menschen, die wie Ameisen durch die Straßen wimmelten. Ich hätte es in meiner Einfalt und nach meinen Erfahrungen aus dem galiläischen Bergland für unmöglich gehalten, dass so viele Menschen so eng beieinander wohnen. Da stand ich nun in dieser Weltstadt, hilflos und verloren, unsicher und voller Minderwertigkeitskomplexe. Dann aber kam die Gewissheit von Gott, was ich zu sagen hatte. Alle Unsicherheit fiel von mir ab. Jetzt war ich nicht mehr der fremde Provinzler, der einer Weltstadt voller Kultur und politischer Macht gegenüberstand. Jetzt war ich nur noch Bote Gottes. Und in seiner Vollmacht redete ich. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Überall auf Plätzen und Straßen stellte ich mich auf und schrie in die Masse hinein, nichts anderes als diese Wahrheit. Gott nimmt eure Sünde nicht länger hin, sein Gericht ist nah. Mehr sagte ich nicht. Und dann geschah genau das, was ich eigentlich für unmöglich gehalten, insgeheim aber doch befürchtet hatte. Die Menschen taten Buße. Ich traute meinen Augen und Ohren kaum. Die Leute griffen meine Botschaft auf und sagten sie weiter. Sie verlachten mich nicht, sie warfen mich auch nicht wütend aus ihrer Stadt hinaus. Im Gegenteil, begierig hörten sie auf meine Botschaft, wurden tief bewegt davon, zogen Säcke an und fasteten, um zu zeigen, dass sie sich von ihrer Völlerei abkehren wollten und trugen meine Gerichtsbotschaft weiter. Ich hätte Tage gebraucht, um überall hinzukommen, zumal ich ja mit ihrer Sprache reichlich Schwierigkeiten hatte. Aber viel schneller, als ich gehen konnte, eilte das Gerücht von dieser Botschaft durch die Stadt. Eine richtige Bewegung entstand, eine Bußbewegung. Ich wurde selbst am meisten überrumpelt von den Folgen meiner Predigt. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass unter diesen Hunderttausenden von Gottlosen so eine Art Erweckung ausbricht. Natürlich kam bald dem König zu Ohren, was unter seinem Volk geschah, und stellen Sie sich vor, sogar der große Herrscher Adad-Mirari, der Dritte, warf sein kostbares Purpurgewand von sich, kleidete sich mit einem hässlichen Sack und fastete. Darüber hinaus gab er Befehl, dass alle Bürger des Landes das Gleiche tun sollten. Selbst das Vieh sollte nicht zur Weide und zur Tränke geführt werden. Ich stand vor einem Rätsel. Oder soll ich besser sagen, ich stand vor einem Wunder. Zum zweiten Mal. Inzwischen lief die Bewegung auch ohne mich weiter und verbreitete sich wie ein Steppenbrand. Überall hörte ich in Predigten und Gebeten die Hoffnung ausgesprochen. Wer weiß, vielleicht entschließt Gott sich doch, unsere Stadt zu verschonen, wenn er sieht, wie ernsthaft wir Buße tun. Und ich? Ich fürchtete, ja, diesen Ausdruck gebrauche ich mit Bedacht, ich fürchtete, ihre Hoffnung könnte sich erfüllen. Dann kam der Tag heran, an dem das große Gericht über die Stadt hereinbrechen sollte. Ich ging vorher sicherheitshalber aus der Stadt hinaus. Irgendwo draußen im Osten der Metropole setzte ich mich auf einem öden Flecken nieder, von wo aus ich gut beobachten konnte. Der Morgen des Tages kam heran und nichts geschah. Ich saß da in der glühenden Sonne und wartete. Ich ahnte schon, dass Gott sich nun wieder erbarmen würde. Und dann? Niemand würde meine Prophezeiung mehr ernst nehmen, zumal ich ja auf Gottes Geheiß nicht gesagt hatte, wenn ihr nicht umkehrt, dann trifft euch das Gericht, sondern ich hatte klipp und klar gesagt, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Wenn es nun nicht unterging, hatte ich Unrecht. Punktum. Niemand würde hinterher sagen, Gott habe seine Meinung geändert, sondern jeder würde meinen, es habe von vornherein nie eine Gefahr bestanden. Was ist denn schon ein Gerichtsprophet wert, unter dessen Predigt sich alles in Wohlgefallen auflöst, statt sich in Staub aufzulösen? Und dann, was waren denn das für Leute, diese Niniviten? Heiden waren es, Leute, die von Gottes Gesetzen keine Ahnung hatten und von seiner Geschichte mit Israel keinen blassen Schimmer. Ja, man wusste nicht einmal, ob sie denselben Gott meinten, wenn sie von Gott sprachen, denn in ihrer Sprache hieß das Wort für Gott natürlich ganz anders, und in ihrem Denken war es wahrscheinlich auch ganz anders. Wollte Gott etwa die Religiosität dieser Leute anerkennen, ohne dass das Gesetz Moses gehalten wurde, ohne dass Opfer gebracht wurden nach dem Ritus des Tempels in Jerusalem? Sollte sein Wohlgefallen etwa auf diesen mordgierigen Heiden ruhen, die doch Feinde des auserwählten Volkes Israel waren und die außerdem vom echten Gottesdienst himmelweit entfernt waren? Sollte sein Wohlgefallen auf ihnen ruhen, nur weil sie für ein paar Tage ihre sowieso geraubten Kleider ablegten und sich in Säcke hüllten? Das konnte ich nie und nimmer gutheißen. Das widersprach meinem Gerechtigkeitsgefühl total. Ich ärgerte mich maßlos und machte Gott Vorwürfe. Ach Herr, das ist es, weshalb ich nach Tarsis wollte, weshalb ich mich weigerte, in Ninive zu predigen. Ich weiß ja, dass du gnädig und barmherzig bist, langmütig und von großer Güte. Alles Eigenschaften, die ich schätze, wenn sie uns zugute kommen, die aber einfach unangebracht sind, wenn sie diesen gottlosen Leuten aus Ninive gelten. So und ähnlich sagte ich zu Gott. Ich war sauer. Ich wollte einfach nicht, dass diese Kerle verschont wurden und Gnade bei Gott fanden. Und ich konnte nicht verstehen, dass Gott es wollte. Von dem Ärger wurde es mir noch heißer, als es sowieso schon war. Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel. Sie quälte mich äußerlich und die Wut quälte mich innerlich. Ich wäre am liebsten gestorben. Was hatte die Quälerei noch für einen Sinn? Was hatte ein Leben für einen Sinn, das einer Aufgabe diente, die ich selbst nicht wollte und auch gar nicht verstand? Glücklicherweise wuchs eine Rizinusstaude gerade neben mir. Diese schnell wachsende Pflanze hat ja große Blätter und wirft gute Schatten. Für mich war das der einzige Schatten in dem weiten Ödland und ich setzte mich darunter. Stundenlang wartete ich so. Immer wieder blickte ich hinüber zur Stadt, deren Bild in der heißen Luft flimmerte. Wenn doch die Stadt selbst durch ein Erdbeben so durcheinander geschüttelt würde, wie das Bild flimmert. Oder wenn ein Brand ausbräche, bei dieser Trockenheit braucht es ja gar kein Feuer vom Himmel. Ein bisschen Feuer aus einem unbeobachteten Herd würde vielleicht schon genügen, um die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Über diesen trüben und hasserfüllten Gedanken kam der Abend, die Nacht, und nichts war geschehen. Kein Erdbeben, kein Feuer, keine Seuche, keine fremden Heere, nichts, einfach gar nichts. Im roten Abendlicht lag die Riesenstadt friedvoll da wie eh und je. Ich konnte den Anblick nicht mehr ertragen. In der Hoffnung, dass vielleicht morgen noch etwas geschehen könnte, legte ich mich zum Schlafen nieder. Dann brach der Morgen an. Mein erster Blick galt Ninive. Es lag immer noch unversehrt da drüben. Und noch einen Ärger hatte ich. Die Rizinusstaude, die mir gestern Schatten gespendet hatte, war von einem Wurm angenagt worden und verdorrte zusehends. Auch das noch. Und als wenn das Maß des Unglücks damit noch nicht voll wäre, kam ein heißer Wüstenwind auf, der mir alle Kraft aus den Gliedern laugte. Die Sonne stieg höher und höher und brannte erbarmungslos auf mich hernieder. Aufzustehen und fortzugehen hatte ich einfach keine Energie. Ich legte mich nur hin, ausgebrannt von körperlicher Schwäche, geistiger Leere und seelischer Verzweiflung und hoffte nur zu sterben. Auf einmal war Gottes Stimme da, genauso wie ich sie schon oft gehört hatte. Meinst du, dass du recht hast, wenn du dich über den Rizinus ärgerst? Ich registrierte noch gar nicht richtig, was hier vorging. Ich stieß nur in meiner Wut heraus. Natürlich ärgere ich mich zu Recht. Erst allmählich kam ich zu mir, und die Worte, die Gott dann zu mir sprach, tropften wie heißes Blei in mein Bewusstsein. Dir tut es um den Rizinus leid, wohl du ihn nicht gepflanzt und gehegt hast, nur weil er in einer Nacht verdarb. Das sollten mir nicht die Menschen in dieser großen Stadt Ninive leid tun, besonders die über 120.000 Kinder und Unmündigen, dazu die vielen Tiere? Ninive blieb stehen. Die Menschen hatten Buße getan, und so erbarmte sich Gott. Nun aber war ich an der Reihe, Buße zu tun. Der selbstgerechte, hochnäsige, lieblose und eingebildete Fromme aus dem fernen Israel. Sie werden es schon vermuten, Gott war auch mir gnädig. Er hat schon seine Mühe mit mir gehabt, aber er hat mich durch seine harte Schule wenigstens so weit gebracht, dass ich mich selbst erkannte. Und ihn. Wie ich über mich denke, mögen Sie daran sehen, dass ich Ihnen meine Geschichte freimütig erzählt habe. Es ist die Geschichte eines Versagers. Und wie ich über Gott denke? Ja, ich lerne zu staunen über ihn. Was für eine Macht, Wunder zu tun. Welche Zielstrebigkeit, bis er mich endlich da hatte, wo er mich haben wollte. Welche exakte Führung, die auch durch meine Fehler nicht durcheinander zu bringen war. Vor allem aber, welche Liebe. Was für ein Erbarmen. Er ist ein Gott der Gnade. Und das habe ich auch gelernt. Wenn ich die Niete in seinem Reich, seine Barmherzigkeit in Anspruch nehme, kann ich andere nicht davon aussperren wollen. Ob Jude oder Heide, ob fromm oder nicht, ob wir das bejahen oder ablehnen, wir leben doch alle von Gottes Barmherzigkeit. Oder wir leben eben nicht wirklich. Das erlebt und so drastisch eingebläut bekommen zu haben, das ist das zentrale Ereignis meines Lebens. Und wenn Sie in Zukunft wieder von Jona hören, darum möchte ich Sie zum Schluss noch bitten, denken Sie nicht an die Flügelstiere von Ninive oder die Wale im Mittelmeer. Denken Sie an Gott, den Herrn über Menschen und Tiere und alles in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Den Herrn, dem Sturm und Meer gehorsam sind, wie auch Rizinusstauden, der den Glauben an nichtige Götter blamiert dastehen lässt und seine Herrlichkeit gegen alle Widerstände offenbart. Und denken Sie daran, dass er alle seine Geschöpfe liebt, besonders aber die Menschen, seien sie nun gesegnete Gotteshelden oder Versager, wie ich.
Mein Name ist Jona. Unter diesem Titel stand das Abendprogramm des Evangeliumsrundfunks. Es sprach Eckart zur Nieden aus Wetzlar.
Dir die Zukunft gegeben, deinem Schritt vor.